Hallo und herzlich willkommen heute zur 123. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich mich auf den Weg ins Markgräflerland gemacht, also in die Weinbauregion zwischen Freiburg und Basel, und in Heidersheim den Chef des ungemein traditionsreichen, bereits seit 1987 biologisch und seit 2010 biodynamisch geführten Weinguts Zähringer, den Fabian Zähringer, getroffen. Mitten in seiner Premiumlage Sonnenhohle haben wir es uns an einem sommerlichen Frühlingsnachmittag bequem gemacht und ein lebhaftes Gespräch geführt. Wir sprechen unter anderem über Rudolf Steiner, die Weinbauregion Markgräflerland, die Sorte Gutedel, die Historie des Weinguts Zähringer, die Erfahrungen, die Fabian im Prozess der Betriebsübergabe gemacht hat und die Chancen und Risiken, in der heutigen Zeit ein erfülltes Leben als Winzer zu bestreiten. Wir hatten, umgeben von Reben, eine prima Zeit miteinander, waren so vertieft ins Gespräch, dass uns lange Zeit gar nicht aufgefallen ist, dass der Wind immer stärker wurde und die Umgebungsgeräusche irgendwann so aufdringlich waren, dass wir kaum noch zu verstehen sind. Ich kann deshalb einen finalen Teil des Interviews hier im Podcast gar nicht senden. Einen anderen Teil habe ich drin gelassen, obgleich die Windgeräusche die Aufnahme leicht beeinträchtigt haben. Habt bitte Verständnis dafür. In diesem Fall haben wir maximale Authentizität mit qualitativen Einbußen bezahlt. Das zumindest gilt für Fabians Weine nicht. Nun aber Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Podcast-Episode. Bühne frei für Fabian Zähringer. Los geht's. Hallo Fabian.
Hallo Wolfgang.
Sitzen wir hier und genießen einen wirklich sonnigen Nachmittag. Es ist herrlich. Wir hatten heute, vorhin habe ich auf das Thermometer geguckt, es waren 27 Grad. Also richtig sommerlich und jetzt auch am späten Nachmittag, frühen Abend ist es immer noch ziemlich lau. Fantastisch. Ist das auch für die Reben gut?
Ja, absolut. Also wir haben jetzt eigentlich ein bisschen kühleres Frühjahr auch gehabt und jetzt in den nächsten Wochen wird das Wachstum aber richtig explodieren und die Reben freuen sich über die viele Sonne.
Wo sind wir hier?
Wir sind jetzt in der Heidersheimer Sonnenhohle, so unsere Grand Cru-Lage, unsere beste Lage hier in Heidersheim. Und Heidersheim ist ein Städtchen im Markgräflerland zwischen Basel und Freiburg gelegen.
Okay, also es ist Südbaden, oder?
Genau, genau.
Markgräflerland. Was ist das Besondere hier im Vergleich zum Beispiel zum Kaiserstuhl?
Also das Markgräflerland erstreckt sich sehr, sehr lang. Also wir haben jetzt hier unten ja die Rheinebene und hier drüben die burgundische Pforte. Da kommt das schöne Wetter aus Südfrankreich hoch. Und die Weinbergszone ist eigentlich so zwischen der Rheinebene und dem Schwarzwald. Also kann auch ein bisschen höher dann gehen, da hinten Richtung Laufen. Also da haben wir auch ein paar Lagen. Genau, also erstreckt sich eigentlich zwischen Basel und Freiburg an dieser Vorbergzone zum Schwarzwald.
Klima ähnlich warm, ähnlich sonnig wie im Kaiserstuhl, oder?
Ähnlich warm, ähnlich sonnig, aber ich würde sagen, nicht ganz so heiß. Also der
mehr Wind,
kühle Winde vom Schwarzwald runter. Und der Kaiserstuhl liegt ja wirklich zentral in der Rheinebene. Da kann es dann schon richtig, richtig krass heiß werden.
Weil wenn ich hier mich nach links umdrehe, der Schwarzwald liegt ja hier gefühlt ganz nah.
Genau, also dieser Bereich, wo Weinbau stattfindet im Markgräflerland, ist eigentlich relativ schmal. Aber er streckt sich halt auch über einen sehr, sehr langen Korridor.
Bis fast nach Basel.
Bis nach Basel runter, genau. Der Start ist eigentlich Freiburg, wobei diese Abgrenzung auch ziemlich kompliziert ist. Da gibt es dann politisch und weinbaulich nochmal andere Grenzen. Aber da braucht man vielleicht nicht in die Tiefe zu gehen.
Okay. Gibt es denn auch von hier sowas wie einen typischen Wein? Also wenn man einem Norddeutschen, nochmal einem Hamburger erklären müsste, das ist ein typischer Kaiserstühler, das ist ein typischer Breisgauer. Wo wäre denn euer Wein?
Also wir sind ja wirklich so ganz in der Ecke Deutschlands und entsprechend halt auch sehr von Frankreich und der Schweiz weinbaulich geprägt. Also einerseits von den Burgundern aus Frankreich, aber wir haben auch eine ganz besondere Rebsorte, die es eigentlich nur hier im Markgräflerland gibt, nämlich den Gutedel.
Chasselas.
Genau.
In der Schweiz. Da sind die auch ganz stolz drauf. Und ich muss sagen, das ist so eine der Rebsorten, die mir im Leben immer wieder begegnet sind. Und immer wieder hatte ich das Gefühl, sie werden unterschätzt. Ist da was dran an meiner Wahrnehmung?
Ja, absolut. Also Gutedel ist ja eine ganz, ganz alte Rebsorte, also wirklich Jahrtausende alt. Und es gibt wahnsinnig spannende Gutedel. Es gibt aber leider auch sehr viel mittelmäßige Qualität.
Banales Zeug gibt es
ja
auch.
Genau, ne? Genau. Ja,
ja. Ja. Und da fragt man sich sofort, ja, wodurch kommt der Unterschied zustande?
Also Gutedel neigt zu hohen Erträgen. Also es ist eine relativ große Beere auch. Und wenn man jetzt auf Menge aus ist, dann kann man da halt richtig ordentlich auch ernten.
Kann man kriegen. Die
Menge. Kann man kriegen, genau. Und dann schmeckt halt der Wein auch entsprechend. Und das ist halt wirklich so ein bisschen das Dilemma auch hier im Markgräflerland, dass halt in den letzten Jahrzehnten viel auf Masse und Menge produziert wurde. Und entsprechend kriegt man halt dann ein dünnes, langweiliges Stöffchen. Und ja, das hat dem Gutedel leider so ein bisschen auch zu schaffen gegeben. Und wir versuchen jetzt tatsächlich auch unter diesem Begriff Chasselas einen Premium-Gutedel auch zu etablieren. Da gibt es eine Initiative unter einigen Kollegen im Markgräflerland, um einfach auch zu zeigen, dass die Rebsorte auch total spannende Weine bringen kann und dass es halt wirklich auch viel Potenzial einfach drin schlummert.
Ist ja letztlich auch eine Sorte, ich würde sagen, auch wie zum Beispiel Grüner Veltliner oder wie auch der Silvaner, die ja in der Lage sind, gerade weil sie aromatisch relativ neutral daherkommen, dass sie auch Terroir gut, Herkunft gut kommunizieren können.
Ne? Genau, genau. Und einfach diese Tendenz, dass man auch wieder mehr Freude hat an eher leichteren Weinen. Das kommt halt jetzt dem Gutedel auch zugute. Also alkoholmäßig liegt der Gutedel eigentlich immer zwischen 11 und 12,5 maximal. Und das ist halt auch irgendwie schön, dass man so Weine hat, die jetzt nicht einem gleich umhauen, alkoholmäßig, sondern dass man auch die Flasche leer trinken kann und vielleicht noch eine zweite.
Um mal so ein bisschen den Fabian näher kennenzulernen, will ich dir mal ein paar Bälle zuwerfen und du sagst ganz spontan, was dir dazu einfällt. Wir beginnen mit Rudolf Steiner.
Hassliebe.
Erzähl.
Ja, also ich bin 13 Jahre auf eine Waldorfschule gegangen, die ja nach der Philosophie von Rudolf Steiner entwickelt wurde. Ich habe hier ein biodynamisches Weingut übernommen in sechster Generation und reibe mich immer wieder an den Ideen von Rudi und bin mal...
Rudi ratlos.
Genau. Bin manchmal frustriert und quäle mich auch mit dieser sehr schwülstigen Sprache und in anderen Momenten wieder total begeistert, wie weitsichtig und weise dieser Mann schon vor 100 Jahren war. Also je älter ich werde, desto mehr entdecke ich, wie cool diese Ideen eigentlich sind.
Ja, es ist schon ein Typ, an dem man sich tatsächlich sehr gut reiben kann. Und ich glaube, man kommt weiter, wenn man ihn nicht immer wörtlich nimmt, sondern wenn man auch mit einer gewissen Distanz die Dinge liest und sozusagen auch an der einen oder anderen Stelle selbst weiterdenkt.
Ganz genau. Und das gefällt mir auch als Grundprinzip, dass einfach dieses freiheitliche Denken im Vordergrund steht, dass der Mensch im Vordergrund steht. Und dass man sich gar nicht so fundamentalistisch mit der wörtlichen Auslegung seiner Texte beschäftigen sollte, sondern eigentlich mit der Message, die dahinter steht.
Biodiversität.
Ja, extrem wichtig und für uns eines der obersten Ziele unseres Wirtschaftens, dass wir versuchen, möglichst viel Leben hier im Weinberg auch zu erhalten. Einfach auch um dann, wenn alles gut klappt, auch diesen Betrieb in der siebte Generation übergeben zu können und sagen zu können, hey, Sohn oder wer auch immer dann Bock drauf hat, du hast hier einen wirklich gesunden Weinberg und einen gesunden Betrieb. Ja, also wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Köpfer.
Paulin Köpfer ist unser langjähriger Betriebsleiter, schon seit 35 Jahren bei uns. War damals 1987 ein junger, motivierter Kerl, der schon Erfahrungen im Bio-Weinbau hatte. Und mein Vater hatte das Glück, ihn für den Betrieb zu gewinnen. Und der Paulin, der ackert und macht seit jetzt 35 Jahren für unseren Betrieb. Und wir haben ihm extrem viel zu verdanken. Auch ich persönlich, wer in der Weinbranche unterwegs ist, der weiß ja auch, dass dieses Thema Nachfolgeregelung auch nicht immer so leicht ist. Und wenn da mehrere starke Persönlichkeiten aufeinander knallen, dann gibt es auch ein bisschen Spannungen. Und der Paulin
hat geschlichtet.
Einfach, genau. War da einfach eine wichtige Person auf jeden Fall. Oder ist es immer noch?
Ja. Erzeugergemeinschaft.
Erzeugergemeinschaft ist unser Betriebsmodell schon auch seit vielen Generationen, auch schon seit den 70er Jahren. Und diese Form der Zusammenarbeit ermöglicht uns, dass wir quasi außer unseren eigenen Weinbergen auch noch Trauben zukaufen können von anderen Winzern. Und wir aber eine sehr, sehr langfristige Perspektive haben. Wir auch wissen, dass diese Winzer auch biodynamisch arbeiten, so wie wir es uns vorstellen. Und ich glaube, es ist auch eine sehr zukunftsträchtige Betriebsstruktur, weil es halt auch ermöglicht, dezentral, flexibel agieren zu können, was jetzt gerade im Pflanzenschutz auch einfach ein total wichtiges Thema ist.
Unternehmenskultur.
Ja, ist natürlich was man dann letzten Endes erntet und man sich bemüht, diese Kultur in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Es gibt ja schon sowas wie eine DNA, wenn man so einen Betrieb übernimmt. Und mir ist es wichtig, schon auch dann in meiner Generation auch vielleicht ein bisschen eine modernere Unternehmenskultur zu etablieren. Und ich habe wahrscheinlich auch ziemlich andere Vorstellungen von Führung und von Team als mein Vater oder mein Opa.
Also du bist basisdemokratisch?
Nee, das würde nicht funktionieren. Also wir brauchen schon auch diese schnellen Entscheidungsfähigkeiten, auch zu sagen, zack, so machen wir es gerade in der Ernte. Da kommt es ja dann wirklich drauf an, einfach zack, zack, zack zu entscheiden. Und wenn man dann immer rumdiskutieren muss, dann funktioniert es nicht. Nee, aber schon so, dass man halt wirklich versucht, möglichst viel auch Eigenverantwortung den Mitarbeitern zukommen zu lassen, dass ich, wenn ich eine Entscheidung treffe, mich halt informiere, möglichst eine breite Informationsbasis aufbaue, dass ich meinen Mitarbeitern vertrauen kann und diese ganzen Themen, die da dran hängen.
Familie.
Ja, extrem wichtig. Wir sind ein Familienbetrieb seit 6 Generationen. Und letzten Endes geht es darum, dass wir die Familie auch ernähren können von diesem Betrieb und im Idealfall halt wirklich auch noch ein paar Generationen mehr.
Und deine eigene Familie?
Ja, ich habe so ein bisschen eine besondere Konstellation. Also meine Frau ist Schweizerin und auch sehr verwurzelt in Zürich. Also die kriege ich da nicht wirklich weg, auch wenn es hier sehr schön ist im Markgräflerland. Und wir haben uns dann entschieden, dass die Kinder in der Schweiz aufwachsen, also in Zürich. Und ich bin ziemlich viel am Hin- und Herfahren. Also so 1,5 Stunden eine Strecke. Und das ist manchmal sehr mühsam, hat aber auch Vorteile.
Einen Vorteil darfst du nehmen.
Wenn ich hier im Weingut bin, kann ich ganz ungestört auch bis spät in die Nacht vor meinen Wein oder am Schreibtisch sitzen und die Familie ist weit weg.
Ja, fühlt sich nicht vernachlässigt.
Nee, genau. Moment, ja. Also man hat so einen klaren Schnitt, einfach hier ist Geschäft und hier ist Privates.
Ja. Alexander Humboldt hat mal einen schönen Satz gesagt, sag mir mal, was du davon hältst. Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.
Extrem wichtig. Also ich bin früh schon auch sehr so an Politik und Geschichte interessiert gewesen. Und ich finde jetzt auch diese ganzen Zusammenhänge, was passiert jetzt gerade in Russland, in der Ukraine, da ist es extrem wichtig, dass man sich einfach auch auskennt, dass man sich auch auskennt, was hier in der Heimat an Kultur entstanden ist. Wir haben jetzt hier 5 Kilometer entfernt die französische Grenze. Jahrhundertelang haben wir uns die Köpfe eingehauen und heute habe ich Freunde da drüben.
Großartig, ne?
Ja.
Ja, fein. Und du bist jetzt quasi Chef, wenn ich das richtig recherchiert habe, von Badens ältestem Bierweingut. Ist das richtig?
Nee, nicht ganz. Also wir gehören tatsächlich zu den ganz frühen. Also 87 haben mein Vater und der Paulin umgestellt. Es gab aber schon auch in anderen Orten hier in der Umgebung auch Kollegen, die schon in den 70er Jahren wirklich biologisch gearbeitet haben. Also hier im Markgräflerland muss man da den Wendelin Brugger aus Laufen erwähnen. Wir durften 2014 auch die Flächen vom Weingut Brugger übernehmen. Das ist für uns eine ganz tolle Sache. Dann gab es den Gerd Köpfer, den gibt es noch, den Gerd Köpfer, den Vater von Paulin, der auch schon vorher biologisch gearbeitet hat. Und dann am Kaiserstuhl gab es auch noch ein paar Pioniere.
Okay, aber nicht viele. Es war zumindest damals eine absolute Pioniergeschichte.
Absolut.
Damals anzufangen. Und ich kann mich erinnern, dass die allermeisten, die damals anfingen, so ein bisschen beäugt wurden, beargwöhnt, nach dem Motto, was haben die jetzt vor? Die sind doch bestimmt politisch motiviert.
Ja, natürlich. Das waren natürlich die Spinner, die hier irgendwie mit Wollsocken und langen Bärten durch den Weinberg gelaufen sind. Und es war für meinen Großvater auch ein ziemlicher Schock. Also mein Opa, der war halt so ein Selfmade-Man, Nachkriegszeit, Wirtschaftswachstum und auch so ein Patriarch. Und mein Vater hat halt dann gesagt, nö, ich will Qualität und ich will Bio. Mhm. Also das hat ja schon einige schockiert.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn du jetzt zurückblickst, das ist ja eine gewisse Tradition, ne? Man könnte auch sagen, Tradition verpflichtet. Manch einen belastet sie sogar. Wie ist es für dich? Eher Ansporn oder eher was ganz anderes?
Es kann beides sein, also je nachdem, wie ich am Morgen aufwache, denke ich, juhu, was habe ich hier für Gestaltungsmöglichkeiten und was ist das für ein Privileg, hier auch das weiterzuführen können, was die Generationen vorher aufgebaut haben. Also diese Reben da vorne, die wurden von meinem Opa gepflanzt in 70er Jahren. Wie cool ist das denn, weiter dran stricken zu können? Ja. Und klar, auf der anderen Seite kommt man dann schon, wenn man jetzt so eine schlechte Ernte einfährt wie letztes Jahr, also wir hatten ja historisch wenig geerntet, 21, dann überlegt man schon manchmal, dass das vielleicht nicht so cool wäre, wenn man hier der letzte Zähringer ist in der ganzen Generationenfolge. Also kann natürlich auch dann belastend sein. Ja.
Machst du dir manchmal Sorgen, dass der Klimawandel oder die immer wärmeren, trockeneren Jahren, dass das irgendwann mal zu einem tatsächlich ganz echten Problem werden könnte hier, dass man mal wirklich überlegen muss, kriegen wir das überhaupt noch in die Zukunft gewuppt?
Ja, massiv. Wir haben ja jetzt hier, wenn wir die letzten 30 Jahre anschauen, einfach massive Veränderungen. Und ich kann mich noch erinnern, früher hat man ja oft gehört, oh, meine Kinder, die sollen es mal besser haben als wir. Und den Spruch habe ich schon länger nicht mehr gehört. Ich glaube, die Leute checken so langsam, was man eigentlich den zukünftigen Generationen so aufbürdet. Und ich meine, also ich habe jetzt 2 Söhne, die sind jetzt 8 und 9. Und ich überlege mir dann schon manchmal, mit 50 Jahren, das erleben die ja noch, hoffentlich. Ja. Und wer weiß, ob die hier noch Weinbau betreiben können.
Wir wissen es nicht. Es gibt noch, glaube ich, Anpassungsoptionen. Wird ja auch Weinbau betrieben. Ich war im vergangenen Jahr auch mal in Regionen, wo es noch viel wärmer ist, Spanien und so weiter. Irgendwie kriegen die das da auch hin, aber das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen wird das hier gelingen. Ne?
Ja, also wenn es nur der Faktor wäre, dass es wärmer wird, dann wäre es ja schön. Also wir profitieren ja eigentlich auch davon, dass es hier wärmer wird. Und wir ja eigentlich jetzt hier auch ein bisschen ähnliches Klima haben wie vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten im Burgund. Ja. Also deswegen haben die Burgunder ja auch hier ein Riesenpotenzial entwickelt in den letzten Jahren. Aber es geht ja auch dann einfach um ganz andere Themen wie warum werden die ganzen Pilzerkrankungen immer aggressiver? Woher kommen diese ganzen, warum sind diese neuen Schädlinge plötzlich ein Problem? Was passiert mit der Bodenfruchtbarkeit? Wie gehen wir mit der Trockenheit um? Also es sind eigentlich viel mehr Themen, die da dranhängen, als nur die Tatsache, dass es wärmer wird.
Welche Rolle spielt für dich Genuss?
Ja, eine ganz, ganz große. Also wenn man hier in der Region groß wird, dann kommt als allererstes die Genusskultur. Und da wird gut gegessen und gut getrunken. Und dann erst schaut man mal, ob es was zu arbeiten gibt.
Das klingt gut. Und deshalb hast du auch deinen ursprünglich eingeschlagenen Weg sozusagen links liegen gelassen und bis hier wieder mitten in die Genusshochburg.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja nach dem Abi erstmal möglichst weit weg und wollte raus in die große weite Welt. Und je weiter man wegkommt, desto mehr lernt man halt auch zu schätzen, was es so zu Hause gibt.
Erzähl mal, was hast du gemacht? Wo bist du hingegangen?
Ich bin erstmal nach Australien ein Jahr, habe da meinen Zivildienst gemacht und wollte einfach mal raus und die große weite Welt kennenlernen. Und da war
die weit weg.
Genau.
Und dann bist du anschließend nach Geisenheim oder was hast du denn gemacht?
Nee, ich habe dann verschiedene Praktika gemacht. Also damals 2000 gab es ja auch noch so den ersten IT-Boom mit neuer Markt und so. Da habe ich dann auch mal für so eine Internetfirma gearbeitet, ein paar Monate in Hamburg. Und hatte dann eigentlich auch eher so das Ziel, in Richtung diplomatischer Dienst zu gehen. Oder auch so internationale Organisationen. Das fand ich damals spannend und habe mich dann entschieden, Politik und Betriebswirtschaft zu studieren.
Okay. Und das hast du, wenn ich jetzt schlussfolgere, du hast eine Schweizerin geheiratet. Das heißt, das hast du in der Schweiz gemacht.
Ganz genau, ja. ein guter Freund meiner Eltern, Hans Henkel, der hat mir viel geholfen da in Australien. Also er lebt in Australien und der hat in St. Gallen studiert und der hat damals immer schon zu mir gesagt, Fabian, du musst in St. Gallen studieren.
Das prädestiniert für den Auswärtigen Dienst.
Genau, das ist eine tolle Uni, da musst du studieren. Und das habe ich mir mal angeschaut und gedacht, naja, probieren wir es mal.
Politik oder was?
Genau, genau, ja.
Okay. Aber dann hast du nachher gesagt, Weingut oder Weingutsführer, Manager, Winzer ist doch interessanter.
Ja, genau. Also es war einerseits dieses Thema, dass einem dann plötzlich klar wird, was man da eigentlich für eine Chance hat und für einen Schatz, auch in jungen Jahren schon richtig unternehmerisch auch gestalten zu können. Ist ja eine Riesenchance. Also viele beneiden mich dafür und ich sehe es gar nicht. Und auf der anderen Seite einfach dieses Thema Wein. Ja, also es hat mich auch immer begleitet und je älter man wird, desto faszinierender ist es halt auch wirklich, wenn man mal eintaucht in das Thema und merkt, was für eine wichtige Funktion, auch soziale Funktion, dieses Getränk hat. Und da war dann irgendwann klar, nee, also diplomatischer Dienst, immer da rumreisen durch die ganze Welt, kann es ja auch nicht sein. Die Banker in der Schweiz machen auch keinen so happy Eindruck. Also probiere ich es mal.
Und du guckst ja jetzt da mittlerweile schon auf, sage ich mal, rund 10 Jahre, ich sag mal Pi mal Daumen zurück. Du bereust es nicht?
Nee, überhaupt nicht. Es ist wirklich meine Berufung und ein unglaublich schöner und befriedigender Job.
Und mit welchen Erwartungen hast du damals, wird es ja ein paar Monate gegeben haben in deinem Leben, wo du so ein bisschen abgewogen hast, ne? Mache ich da Karriere, nehme ich den eingeschlagenen Pfad, gehe ich ihn weiter oder gehe ich doch zurück zum Weingut? Was ging da in dir vor und was waren dann so die Erwartungen, mit denen du dann hier das Leben gestartet hast?
Also die Grundüberlegung war halt schon auch die, einfach gestalten zu können. Also so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Und auf großer Ebene funktioniert es halt nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen vermessen, den Anspruch zu haben. Aber hier in diesem Weinberg und in diesem Betrieb, da habe ich mein eigenes Reich und da kann ich auch meine eigenen Regeln setzen und einfach versuchen, auch irgendwie ein bisschen was Positives zu hinterlassen. Über das Produkt, über den Wein, den wir den Menschen zur Verfügung stellen und mit dem sie hoffentlich Freude haben, der Natur hier draußen, den Mitarbeitern, den Winzern. Also das war schon auch ein gehöriger Schuss Idealismus mit dabei.
Glaube ich. Es gibt natürlich noch andere Produkte, aber Wein ist sicherlich eins der prädestiniertesten, mit dem man anderen Menschen Freude macht. Wein stiftet Freude, stiftet Genuss, stiftet aber auch Freundschaften, ne? Entzündet Gespräche und ist sehr nah an anderen Kulturen auch dran. Nicht umsonst wird es immer wieder auch in der Literatur und überall in den Künsten erwähnt und es ist Bestandteil. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, dass man dann auf die Idee kommt, irgendwann, wenn man ein bisschen von der Welt gesehen hat, dann zu sagen, genau da will ich hin. Ja, das ist sicherlich eine komplett andere Entscheidung, wenn man das mit Mitte, Ende 20 trifft, als wenn man das mit 19 oder 18 oder 17 treffen muss, wo man noch, sagen wir mal, von der Welt weniger gesehen hat.
Ja, genau. Und es hätte ja auch sein können, dass meine Vorfahren irgendwie Schrauben oder Klodeckel oder sowas produziert hätten. Dann wäre es vielleicht auch eine spannende Aufgabe, aber mit so einem tollen Produkt ist es natürlich wirklich schön.
Und du hast vorhin mal angedeutet, es ging nicht so ganz reibungslos dann der Generationenwechsel. Sagen wir mal zwei Fragen in einem. Wie hast du, in welchem Zustand hast du das Weingut hier im Grunde genommen vorgefunden, als du dich entschieden hast? Und wie verlief dann die Übergabe?
Ja, in der Weinbranche sind immer auch starke Persönlichkeiten unterwegs. Und jeder hat halt so seine eigene Vorstellung. Und ich glaube, wir sind auch so ein Stück weit naiv dran gegangen, also mein Vater und ich. Der Vater und ich, wir verstehen uns sehr gut, das klappt schon, alles klar, wir brauchen noch keine Verträge und erst recht keinen Coach. Und dann kommen aber halt diese ganzen wirtschaftlichen Themen auf und auch vielleicht auch Ängste. Oh je, kann der Sohn das überhaupt? Was mache ich denn, wenn der mir meine Rente, steckt ja alles drin? Also es sind einfach dann plötzlich wirklich so handfeste kommerzielle Dinge auf dem Tisch und das haben wir einfach auch unterschätzt, was das bedeutet. Und damals war das Weingut auch in einer schwierigen Phase. Das war dann ja nach dieser Wirtschaftskrise 2009, 2010, da hatten wir dann plötzlich auch massiv rückläufige Umsätze und es war halt alles in Bewegung und schon eine sehr schwierige Phase auch für unseren Betrieb, ja.
Und dann habt ihr es doch ohne Coach geschafft oder habt ihr dann doch euch nochmal einen Supervisor oder einen, der es moderiert hat, geholt?
Wir haben auf den letzten Drücker einen Coach oder eine Coachin, sagt man Coach?
Coachin? Ja, ich weiß gar
also
nicht.
Also ein weiblicher Coach. Weiblichen Coach. Und die hat uns wirklich gerettet. Also das war einfach wichtig, dass da einer dazwischen sitzt oder eine, die ein bisschen moderieren kann zwischen beiden Seiten und dann war das auch letztlich gar kein so großes Hexenwerk, aber die Dame, die Frau Grünberg, die war wirklich Gold wert, dass wir es dann letztlich auch eigentlich ganz gut hingekriegt haben. Und an alle, die jetzt, an alle Kollegen da draußen, die vor einer ähnlichen Situation stehen, also dieses Geld ist wahnsinnig gut investiert. Also hätte ich das schon 5 Jahre früher gemacht, dann hätten wir uns sehr, sehr viel Reibereien auch einfach erspart.
Ja, ich glaube, es ist gut, dass du das nochmal so sagst, weil es hören nämlich ein paar Kollegen in der Regel mit und das ist ja im Grunde in jeder Familie ein Thema.
Ja. Ja.
Ja. Und mal geht es reibungslos und mal ist es mühsam. Mhm. Hast du dann viel Neues gemacht, als du dann losgelegt oder loslegen durftest oder war eher Kontinuität erstmal angesagt?
Kontinuität war schon auch wichtig. Also es gab so ein paar wirklich Feuerlöschaktionen, die waren einfach total wichtig, auch was das Team angeht, einfach da auch ein paar neue Kräfte auch reinzubringen. Dann auch einfach konzentrieren, zu sagen, ey, jetzt lass uns mal gucken, was ist wirklich der Kern, der unseren Betrieb ausmacht, was ist gar nicht so wichtig, was lassen wir weg. Also das war dann schon wichtig, auch wirklich so ein paar harte Entscheidungen zu treffen am Anfang. Aber letztlich, also die Weinbranche ist ja so langfristig ausgerichtet. Also da, hier geht es ja nicht um Quartalszahlen, sondern wirklich um Jahrzehnte. Und deswegen hat auch alles viel länger gedauert, als ich gedacht habe.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja so ein Moment ist, um mal auch innezuhalten, ne? Um mal zu gucken, wo stehen wir, was ist unser besonderes Potenzial und dann auch nochmal einfach auch mal für sich selbst, ob man es schriftlich macht oder nur mündlich oder wie auch immer, ob man es sogar nach draußen kommuniziert, so mal zu identifizieren, was ist denn oder was soll denn unser Markenkern sein, wie wollen wir draußen gesehen werden, mit welchen Produkten wollen wir uns identifizieren, wo müssen wir vielleicht noch, an welchen Stellschrauben wollen wir noch was ändern. Habt ihr sowas gemacht?
Ja, doch. Also das war vielleicht auch gut, dass ich dann doch auch irgendwie so einen Blick von außen drauf hatte. Und da haben wir schon auch dann uns viel überlegt, genau wie du sagst, was ist denn der Markenkern, was macht uns aus, was können vielleicht auch andere gar nicht.
Und was ist er,
der Markenkern? Ja, da arbeiten wir immer noch dran. Aber letztlich, also mit so einem Betrieb, der auch eine gewisse Geschichte hat, kann man ja dann auch, also kann man machen, aber das war auch nicht meins, dann zu sagen, hey, hier crazy, wir machen jetzt total neue, moderne Etiketten und alles neu und so. Das geht vielleicht mit einem kleinen, wendigen Boot, aber nicht mit so einem riesen Tanker. Ja. Also wir haben ja dann doch auch gewisse gewachsene Strukturen. Und die Besinnung auf das, was eigentlich mein Vater da in den 80er Jahren eigentlich schon angefangen hat mit nachhaltig arbeiten, Bio, wieder auf Holzfässer setzen, also Barrix und auch diese Vierlig-Fässer, also auf Qualität, nicht auf Menge, auch einfach Genusskultur zelebrieren und leben und auch wieder so ein bisschen so eine Lebensfreude reinbringen in den ganzen Betrieb. Letztlich war das, glaube ich, schon auch wichtig und das ist mir auch wichtig, dass das halt auch dann über unsere Weine auch transportiert wird.
Hast du von der Stilistik eurer Weine damals schon eine genaue Vorstellung gehabt oder hast du gesagt, da müssen wir noch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, bis ich da anfange, was zu verändern, oder war es sogar alles Paletti, dass die Stilistik der Weine ist allererste Sahne?
Also das allererste, was mir schon auch wichtig war, war ein bisschen wegzukommen von den ganz, ganz fetten, schweren, überholzten Weinen. Also wir hatten ja auch Spät- und Grauburgunder mit 14,5-15% Alkohol und so. Also wirklich so ein bisschen aus dieser zu fetten, schweren Stilistik rauskommen. Das war am Anfang sehr wichtig. Und dann hat sich viel auch einfach so ergeben. Fokussierung auf gewisse Rebsorten. Jetzt haben wir auch einige Naturwein-Experimente mit Orange und so weiter, was uns viel Spaß macht. Und halt auch immer wieder dran feilen, was ist der Ausdruck oder das Besondere dieses speziellen Weinbergs und wie spiegelt sich das dann wieder im Wein und der Weinstilistik. Also das ist auch der Ansporn und da feilen wir immer weiter dran. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Prozess, der eigentlich fast nie zu Ende ist. Und man kann immer wieder durch die Reben laufen und überlegen, hier spüre ich jetzt eigentlich doch noch ein bisschen mehr Eleganz und hier kann man wirklich auch noch mehr Holz reinpacken. Also das ist ein kontinuierlicher Prozess.
Welche Weine sind denn deine Lieblinge? Also welche Stilistik ist, sagen wir mal, die du am liebsten hast und die du auch dann lebst und genießt, wenn du mal nicht eure eigenen Weine im Glas hast?
Also ich trinke mehr Weiß als Rot. Mhm. Ich trinke gerne auch schäumende Weine. Und rebsortenmäßig ist es schon dann auch eher Weißburgunder Chardonnay mit einer gewissen Eleganz. Aber es darf durchaus auch Substanz und Power dahinter sein. Also jetzt nur Säure und Mineralität ist auch nicht so meins. Und geografisch wäre ich dann wahrscheinlich doch auch wieder hier irgendwo.
Okay. Das ist ja insofern eine gute Synergie, ne? Oder es passt. Mhm. Weil stell dir vor, dein stilistisches Ideal beim Weingenuss wäre der Saarriesling, ne? Mhm. Dann müsstest du ja hier im Grunde genommen dich permanent um die eigene Achse drehen und dir würde schwindelig werden. Aber wenn du sagst, Burgunder, doch durchaus mit Substanz und auch mit Stoffigkeit, mit Fleisch auf den Rippen, nicht zu schlank, dann kommst du gut klar hier. Mhm.
Absolut.
Insofern ist das ganz sympathisch, dass du so ganz entspannt sitzt und sagst, genau diese Stilistik ist auch irgendwo meine. Mhm.
Ja, und es ist wirklich auch ein total wichtiger Prozess, rauszufinden, was sind die Weine, die mir am besten schmecken, die mir gut tun. Und gerade hier im Markgräflerland gibt es ja eine unglaubliche Vielfalt. Also es ist ja auch so ein bisschen Segen und Fluch. Ja, hier wächst ja alles. Also wir haben ja selbst ein bisschen Riesling, da ja, der ist auch okay. Also es gibt bessere Ecken für Riesling, aber du weißt, was ich meine. Und da muss man schon auch so ein bisschen schauen, was ist denn wirklich so das Kernding, ja, und was sind die Weine, die diese Region hier wirklich widerspiegeln. Wir haben jetzt da zum Beispiel auch Sauvignon Blanc, wir haben Viognier, also wir haben auch viele Piwis, also neue Rebsorten. Und da gibt es viele spannende Sachen. Also ich würde wahnsinnig gerne auch Chenin Blanc pflanzen, aber irgendwann muss man halt auch sagen, nee, jetzt machen wir langsam. Die Preise ist eh schon viel zu lang, also genau. Man muss sich fokussieren.
Ja, ja. Ist natürlich auch ein Wert, wenn man sagen kann, das, was ich da abfülle, das ist insofern authentisch, als es wirklich hier zu dieser Gegend passt. Und was will man einem Wein Schöneres sagen, als wenn man sagen kann, ja, du bist ein wunderbarer Botschafter deiner Herkunft. Das ist ja das, wo alle nachsuchen letztlich und was vielleicht in den auch mal phasenweise verloren gegangen ist, dass der Wein woanders gemacht wurde als draußen im Weinberg und dann darf auch jede Region einen anderen Typ hervorbringen. Mhm. Und wenn du jetzt mal zurückguckst, deine Eltern, waren die mit ähnlichen Werten unterwegs wie du oder hat sich das im Laufe der Zeit, ist manches klarer geworden oder hat sich manches fokussierter jetzt mit der Zeit?
Nee, also so mit den Grundwerten bin ich eigentlich sehr, sehr eng auch mit den Überzeugungen meiner Eltern. Stelle ich jetzt gerade mit Erschrecken oder mit Erstaunen fest. Nee, also da haben wir schon ziemlich ähnliche Vorstellungen. Ja.
Und jetzt haben sich die Dinge auch wieder, die damals mal vielleicht ein bisschen anstrengender waren, wieder längst geglättet und...
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mein Vater hat dann auch einfach mal ein bisschen Vertrauen gebraucht. Also er hat ja jetzt auch gesehen, so ganz schlecht ist es ja nicht, was der Sohn macht. Und jetzt kommt halt auch so ein bisschen Altersmilde noch mit dazu. Und ich glaube, jetzt, das äußert er auch ab und zu mal, oh, schon ganz okay, was du da machst und so. Also nee, wir haben uns da auch wieder gefunden und... ja, also ich jetzt im Nachhinein, es ist ja auch normal, also es ist ja auch eine Chance, es gibt Reibung, unterschiedliche Ideen prallen aufeinander und ja.
Was schätzt du an ihm besonders?
Er ist ein Querdenker. Also jetzt vielleicht
jetzt nicht in diesem... Jetzt nicht der Querdenker in der aktuellen...
Ja, Sonne. Also er denkt schon sehr alternativ und er hinterfragt viele, viele Dinge ständig. Das kann dann auch anstrengend sein, natürlich, klar. Aber es ist schon auch faszinierend, weil es halt immer auch wieder nochmal einen Denkanstoß mehr gibt. Und ich bin da vielleicht auch pragmatisch und sage, na komm, das machen wir jetzt einfach so fertig aus. Und dann, nee, jetzt muss ich aber nochmal da dran denken. Ja, okay. Und ja, da ist er schon sehr, sehr eigen und das schätze ich aber auch sehr.
Also als Sparringspartner manchmal anstrengend, aber auch letztlich sehr, sehr inspirierend.
Ja, total. Also auch zu sagen, Sohn, mach was du willst, geh nach Australien. Also er hat mich auch immer unterstützt. Ja. Also das war dann zwar auch manchmal ein bisschen gemeckert, aber grundsätzlich halt auch so ein mega Urvertrauen in einem gesetzt und da bin ich ihm schon auch brutal dankbar dafür, ja.
Was würde er sagen, wenn ich ihn fragen würde, was er an dir besonders schätzt?
Boah, da muss ich ein paar Mal um die Ecke denken. Ja, letztlich vielleicht doch auch so eine gewisse Gelassenheit und Ruhe und ja, vielleicht doch auch Ehrgeiz, Überzeugung, dass man halt doch auch letztlich hier anpackt und ja, aber da musst du selber fragen.
Ja, ich weiß, das ist nicht immer eine ganz dankbare Frage.
Nee.
Deswegen stelle ich sie auch selten und nur bei manchen traue ich mich, sie zu stellen. Und im Team, ich habe ja eben dein Team hier, ein Teil deines Teams war es ja wohl nur kennengelernt. Die Stimmung und der Umgang miteinander scheint scheint gut zu sein.
Da freue ich mich sehr, wenn du das so wahrgenommen hast. Ja, also das ist auch eigentlich mein Ziel, dass ich auch einfach ein schönes Arbeitsklima haben möchte und einfach auch Freude an der Arbeit. Und ein wichtiges Unternehmensziel war auch immer, nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten zu müssen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf im Podcast, aber so die, ja, die Vorstellung, dass man halt einfach mit Freude an die Arbeit geht und auch dann mit Kunden zusammenarbeiten kann, die dann letztlich auch irgendwann Freunde werden.
Gibt es noch Stellschrauben, wo du sagst, da würde ich die nächsten Jahre noch gerne ein bisschen dran drehen?
Ja, auf allen Ebenen. Also als ich angefangen habe 2010, hatte ich einen Dreijahresplan. Der wurde dann zum Fünfjahresplan, zum Zehnjahresplan. Also wir haben überall noch Verbesserungspotenzial und das ist ja auch das Schöne, dass man sagen kann, hey, das war jetzt eigentlich trotz allem ein gutes Jahr. Also wir hatten ja echt eine schlechte Ernte und so, aber trotzdem 21, irgendwie haben wir es doch eigentlich ganz okay hingekriegt. Aber wir haben in allen Bereichen auch noch riesig Potenzial. Also
sag mal zum Beispiel.
Auch das Thema Nachhaltigkeit. Also wir haben jetzt immer noch eine zwei alte Gasheizung und eine Ölheizung. Also da, da sind wir jetzt auch dran und so, ja. Aber die ganze Gebäudesubstanz, ich meine, du hast jetzt ein bisschen gesehen, also da kann man an vielen Ecken noch
okay,
was tun, bevor es wirklich das Schmuckkästchen ist, wie ich es mir vorstelle. Wir können auch einfach an den Weinen noch viel, viel entwickeln. Wir haben jetzt auch einige total fähige neue Mitarbeiter, die halt auch total coole Ideen jetzt schon einbringen, was man auch im Keller noch verbessern kann. Und hier draußen im Weinberg, also auf allen Ebenen gibt es Potenzial.
Ich habe gesehen, Photovoltaik habt ihr, E-Autos. Also ihr denkt sozusagen dieses Thema Ökologie ein bisschen weiter als nur auf die Reben bezogen.
Absolut, ja genau. Also wir haben jetzt drei Solaranlagen, also produzieren dann letztlich deutlich mehr Strom, als wir eigentlich brauchen. Haben jetzt 5 Elektroautos und das sind alles Themen, die halt total wichtig sind und mir auch am Herzen liegen. Also hier laufen jetzt gerade auch unsere Rebarbeiter an uns vorbei. Ich meine, das ist auch die Frage, kriegen die Mitarbeiter einen gescheiten Lohn? Wie geht man mit denen um? Haben die ein schönes Zuhause? Und diese ganzen breiteren Nachhaltigkeitsthemen sind mir total wichtig.
Also Luft nach oben ist noch in vielerlei Hinsicht, ja. Und trotzdem machst du einen sehr zufriedenen Eindruck. Weil das, diesen Spagat, der ist ja auch wichtig, ne? mit der Gegenwart schon zufrieden zu sein, ohne so zufrieden zu sein, dass man da gar keine Ambition mehr hat, die Dinge zu verbessern.
Also was mir auch total wichtig ist, dass man jetzt als Öko nicht so rüberkommt, als ob man die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, sondern wir haben ja so viele Herausforderungen und es gibt ja auch so viele konventionelle Kollegen, die top arbeiten und auch nachhaltig arbeiten. Ja, also jeder kann viel tun und wenn man einfach sagt, wir machen es so, wie wir es schon immer gemacht haben, dann kommen wir halt einfach nicht weiter.
Wie bist du hier als Winzer, als immer ja noch junger Winzer in der Region mit anderen vernetzt? Wie läuft da die Zusammenarbeit? Trifft man sich ab und zu mal zu Tastings oder macht doch jeder eher sein eigenes Ding?
Also hier haben wir auch ein bisschen strukturellen Nachteil von Baden, dass einfach die Wege so weit sind. Also wir haben ja Baden von Bodensee bis hoch fast nach Frankfurt. Ja. Also das ist ja einfach wahnsinnig weit und man hockt da nicht so eng aufeinander wie jetzt irgendwo in der Pfalz oder in Rheinhessen oder im Rheingau. Das ist schon schade. Aber wir haben jetzt hier direkt im Ort auch total nette Kollegen, auch jetzt im engeren Umkreis gibt es da einen total intensiven Austausch. Mir hat es auch enorm geholfen, dass ich damals bei Generation Pinot dabei war, also diese Jungwinzer-Organisation hier in Baden. Und da gibt es total coole Kollegen und das ist überhaupt nicht mehr so wie vielleicht vor 20 Jahren noch, dass man sich auch beäugt, kritisch und neidet, sondern ganz im Gegenteil, man tauscht sich da offen aus und ich muss auch sagen, in Heidersheim gibt es auch einen ganz besonderen Umgang wir haben ja viele, viele private Weingüter, das ist gar nicht so typisch für die Region. Und die sind alle klasse, also wirklich. Und da tauschen wir uns eng aus und helfen uns auch gegenseitig. Also das ist schon wirklich, wirklich cool.
Gibt es auch gemeinsame Maschinen, die man dann quasi shared?
Alles. Also wir haben auch hier mit den, also in der Erzeugergemeinschaft sowieso. Aber es gibt auch einfach eine enorme Solidarität, wenn einer irgendwie auch mal Hagel abgekriegt hat. Und dass man sich auch so ein bisschen abspricht, wer macht jetzt hier, muss es unbedingt sein, dass jetzt alle auf die Messe rennen und so. Also da kann man inzwischen schon auch einfach sehr offen miteinander sprechen und ja, sich auch gegenseitig voranbringen. Und ich glaube, viele, viele von den jungen Kollegen, die haben das auch einfach gecheckt, dass es darum geht, einfach Baden als Gebiet und als Region voranzubringen und jetzt nicht, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Ja. Die Ausstrahlung geht nur, wenn alle mitwirken.
Genau.
Ja, ja Fabian, wie sieht es eigentlich mit deinem Sortiment aus? Wie ist dein Portfolio denn letztendlich aufgebaut? Wie setzt es sich zusammen?
Ja, wir haben eigentlich drei Ebenen, also Gutsweine, dann die Lagenweine und dazwischen die Vierligweine. Also Vierlig ist so eine Zwischenqualität an Weinen. Die reifen in einem 600-Liter-Fass aus Schwarzwälder Eichenholz. Und dann haben wir jetzt seit einigen Jahren noch diese Naturweingeschichte. Das hängt so ein bisschen dann auch einfach im Premium-Bereich noch nebendran.
Die Vierlig-Weine, muss man sich die vorstellen wie anderswo die Ortsweine? Oder?
Ja, genau. Okay. Also es ist auch so vom Preisniveau her eigentlich zwischen den Gutsweinen und den Lagenweinen. Ist einfach eine sehr, sehr elegante, traditionelle Stilistik. Und da würden wir auch direkt einsteigen mit dem Schassler.
Mit dem Schassler. Vierlig.
Genau, Schassler Vierlig. Eine Weinprobe im Markgräflerland muss mit einem Kuhedel anfangen.
Ich muss gestehen, ich mag Schassler sehr, sehr gerne.
Das freut mich zu hören.
Ich liebe unter anderem die Weine, man darf das ja auch hier durchaus mal sagen, von der Laura Paco. Mhm. Kennst du die?
Nee.
Die sitzt in Fechy.
Ach so, ja, Fechy kenne ich natürlich. Ja.
Weingut Lacombe. Aha. Tolle Weine. Die ist im Übrigen, wenn ich die Buchvorstellung bei dem Max Geitlinger mache, kommt die vom Genfer See dazu.
Aber ist leider schon ausverkauft, habe ich gerade gehört. Oder kriege ich noch ein Ticket, wenn ich da...
Guck mal, vielleicht kriegst du vom Max noch eins. Also meine Unterstützung hättest du.
Ja, genau. Also wir haben ja auch noch einen Gut-Edel-Gutswein als den typischen Markgräfler, der eher auch so ein bisschen fruchtbetonter daherkommt. Und dieser heißt jetzt Schassler, weil er tatsächlich auch eher so ein bisschen in die Genfer See-Stilistik geht. Das heißt, ein bisschen später gelesen, im Holzfass ausgebaut, mit BSA, also ein bisschen üppiger einfach von der Stilistik.
Die Luft ist ja hier sowieso noch angereichert, ne? Von Kräutern, von Wiese, von Blumen. Da hast du es auch gemerkt. Es ist ein Wahnsinn. Das ist ja nicht nur mein, was ich hier gerade...
Ja, je näher man am Rebstock dran ist, desto mehr passt auch der Wein. Das kennt man ja aus dem Urlaub und so. Deswegen war es mir auch wichtig, hier draußen zu sitzen.
Also eine wahnsinnig vielschichtige Nase. Ne? Mhm. Und zwar subtil vielschichtig, nicht extrovertiert. Nichts Polterndes, Lautes, so wie immer.
Ja, also passend jetzt so, finde ich, auch zur Uhrzeit. Mhm. Kann man schön damit starten.
Ja.
Einfach ein legerer, leichter, aber trotzdem auch substanzvoller, charaktervoller Speisebegleiter.
Schöne Mischung zwischen Stoffigkeit, Substanz auf der einen Seite und aber doch eine super, super schöne Leichtigkeit, mit der er so die Begegnung gestaltet. Und das finde ich immer, das sind für mich immer so zwei verschiedene auch Perspektiven auf den Begriff leicht. Fällt die Begegnung leicht? Oder ist der Wein auch leicht? Beides muss nicht zusammenfallen. Es gibt auch durchaus kraftvollere Weine, wo die Begegnung leicht ist. Und dann bleibt trotzdem auf einem Auge zumindest eine Leichtigkeit da. Ne? Begegnung ist leicht, obwohl der Wein nicht ganz super leicht ist. Und hier haben wir einen Wein, der ist tendenziell natürlich eher leicht. Der ist aber trotzdem so substanzvoll und die Begegnung ist schön.
Genau, also Wie du sagst, das ist eigentlich auch das Ziel, was dieser Wein dann letztlich erreichen soll, also so als sozialer Schmierstoff, ja, ohne dass er einem gleich umhaut. Es ist jetzt auch kein mega komplexer Wein, der einem jetzt überfordert, aber er unterhält gut und tut einem auch gut. Gerade jetzt zu solchen Konstellationen oder zu leichten Speisen mache ich den einfach ganz gern auf.
Er hat etwas sanft und so wird er auch, glaube ich, wahrgenommen. Und ja, ich trinke tatsächlich in den letzten Wochen zu wenig Shasta, das merke ich.
Musst du nachholen.
Ja, das muss ich machen.
Ja, also ich denke, da hat sich auch brutal viel getan. Also da gibt es wirklich viele Kollegen, die einfach mega tolle Arbeit machen und auch wirklich mit total viel Know-how und Leidenschaft daran gehen. Und ja, ich kann allen nur empfehlen, probiert mal wieder ein paar Gutedel und ein paar Schasslers von ein paar namhaften Winzern im Markgräflerland und dann werdet ihr euch wundern.
Vielleicht gibt es ja da auch bald wieder den Landweinmarkt.
Ja.
Das ist eine super Gelegenheit, da ein paar Kollegen.
Ja, also da tut sich einiges. Ja, und es ist halt so, wir haben ja wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, aber irgendwie 70% Genossenschaftsanteil hier in Baden. Und leider gibt es da oft sehr schwerfällige Strukturen und mit alten Herren, die halt dann zusammenhocken und irgendwie eine tolle Marketingstrategie überlegen sollen. Und ja, da kann man sich vorstellen, was oft bei rauskommt. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt auch nach Südtirol schaut, also da ist das Genossenschaftsprinzip an sich ist ja nichts Schlechtes, sondern es gibt tolle Beispiele, wie Genossenschaften super Weine machen können und ganze Regionen wirklich auch voranbringen können. Also ich habe da große Hoffnung, dass da in Baden auch einiges passiert.
Ja, die Südtiroler haben sehr früh angefangen, auch die Genossen, also die teilnehmenden Winzer, auf eine Art zu motivieren, die nützlich ist, die beiden hilft. Den Winzern hilft, sie fühlen sich da viel mehr auch Teil des Endprodukts und legen dann eine ganz andere Energie in ihr Handeln. Und das, ja, das ist nicht nur monetär immer, sondern auch, sie werden mitgenommen auf Reisen, sozusagen, dass sie sich tatsächlich Teil einer spannenden Weinkultur fühlen. Insofern haben die Verantwortlichen in den Genossenschaften da durchaus auch noch ein paar Reserven, die sie mobilisieren könnten.
Absolut, ja.
Also hoch auf den Schassler.
Vierlig, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, also ist eigentlich die Bezeichnung vom Fass, also das Fass heißt Vierlig, ist ein alter Ausdruck und das kommt eigentlich von einem alten Raummaß. Es gab mal ein badisches Ohm, das waren 150 Liter. Und dann hat man halt irgendwie Vierling oder Vierlig irgendwie so mundartlich gesagt. Also 4 Ohm sind dann 600 Liter. Und das Besondere an dem Fass ist halt, dass die Eiche wirklich aus dem Schwarzwald kommt. Und mein Vater hat diesen Begriff Vierlig in den 90er Jahren markenrechtlich schützen lassen. Und das ist halt jetzt auch so ein bisschen Segen und Fluch. Ja? Also cool, nur wir dürfen Vierlig draufschreiben. Aber auf der anderen Seite, es kennt halt kein Mensch außerhalb von unserem Kundenkreis.
Wir könnten es ja öffnen.
Ja, stimmt. Wir könnten den Markenschutz öffnen. Da muss ich mal drüber nachdenken.
Ja. Und seid ihr Initiatoren? Großzügig? Und es wird bekannt.
Da denke ich mal drüber nach. Schon eine neue Innovation hier kreiert.
Das ist jetzt ein Weißburgunder?
Genau. Heidersheimer Sonnenhohle. Und jetzt haben wir einen 2020er im Glas. Ja, also ich würde auch sagen, jetzt einer unserer Signature Wines, einer unserer Visitenkarten. Weißburgunder als Rebsorte schmeckt mir einfach sehr gut. Ich bin eher der Weißburgunder-Typ. Auch was jetzt die weinbauliche Arbeit angeht, ist Weißburgunder halt einfach auch gesünder noch und so. Und ich bin auch ein bisschen weg von den fetten Grauburgundern. Das soll jetzt eigentlich ein Weißburgunder sein, der durchaus halt auch richtig Volumen und Power hat. Komplett im Holz ausgebaut, also französische Barrix. Massiv im Ertrag reduziert und dann wirklich von Hand in Kisten gelesen, einfach keine faulen Bärchen. Und
dann 90 Grad Öxle oder wie lest ihr die?
Genau, also so um die 90, kann auch mal 92, 93 haben. also schon auch reif. Und 20 war ja auch einfach ein sehr warmes Jahr und da war dann wiederum diese Herausforderung, kriegt man noch die Säure und die Eleganz und die Frische rein. Und ja, das ist eigentlich jetzt so der Wein, den ich wahrscheinlich am häufigsten auch selber trinke. Wenn ich so vorm Sortiment stehe und überlege, was passt denn heute Abend, dann greife ich häufig zu dem.
Auch in dem Alter jetzt oder holst du dann ja älter, zwei älter raus?
Also ich bin jetzt tatsächlich auch eher beim 19er noch. Finde den jetzt aber auch schon ziemlich schön zugänglich. Also die müssen jetzt auch nicht so mega lange reifen, gerade der Weißburgunder. Aber das ist dann halt auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Mag man die reife Noten oder halt nicht so.
Ist ja nun vom Holzeinsatz alles in allem doch dezent.
Also so vielleicht 20% neues Holz okay. Dabei, ja.
Also dann würde ich sagen schon Chapeau, denn das ist so fein da als Stütze drin, so als Backup so ein bisschen, so als oder als Bett oder wie du immer dieses Bild willst, ne? Oben drüber und aber deutlich sichtbarer ist nicht sozusagen dieser Barrique als Rahmen oder als Bett, sondern die Frucht und die Substanz des Weins. Also der wird dadurch gestützt und ein bisschen kriegt ein paar Leitplanken. Das ist nicht vom Eindruck her dominant. Ganz im Gegenteil, würde ich sagen. Und zählt zu diesen Weinen, die mich deshalb auch ansprechen, weil sie zwei Dinge miteinander verbinden. Nämlich auf der einen Seite ein super smartes Mundgefühl, also eine schöne Zartheit verbunden mit Substanz und Stoffigkeit. Da ist auch, da kannst du reinschnappen. Und dann fließt das durch den Mundraum und endet nicht irgendwie breit, sondern es kommt im Finale dann doch nochmal der nötige frische Kick und der Grip auch über ein paar Gerbstoffe, ob die nun vom Holz kommen oder weiß ich jetzt, kann ich nicht ganz genau sagen, aber da ist was zu erkennen. Und dadurch wird er nochmal lebendig im Finale und fängt da nicht an, so sich schläfrig zu verabschieden. Ja, und Weißburgunder ist natürlich auch eine andere Sorte als Grauburgunder. Man tut sich, wenn man da Richtung Eleganz geht, ein bisschen leichter. Ne?
Ja, und Grauburgunder, also wir haben ja seit 20 Jahren einen Grauburgunder-Boom, das ist unfassbar. Also wir könnten doppelt so viel Grauburgunder verkaufen, wie wir im Keller haben. Aber wie du sagst, also jetzt gerade auch in diesem Premium-Bereich, ich bin da weggekommen von diesen schweren Grauburgundern und ich finde da einfach bringt der Weißburgunder auch in so einer Stilistik einfach noch mehr Frische und Eleganz und deswegen gibt es jetzt auch gar keinen Lagenwein mehr hier aus der Sonnenhohle im Grauburgunderbereich.
Ist das nun wirklich in der Genetik der Sorten drin? Also ist Weißburgunder basis welcher Eigenschaften denn eher geeignet für diese mehr frischeren, eleganteren Komponenten und der Grauburgunder nicht? Oder ist es einfach nur die Interpretation des Winzers und wie es Generationen halt schon immer gemacht haben?
Also der Weißburgunder bringt schon noch mehr Robustheit mit, also jetzt zumindest hier in unserer im Weinberg, ja, also gerade auch was jetzt Botrytis und so angeht, da haben wir den Weißburgunder immer gesünder als den Grauburgunder. Es kann natürlich auch dran liegen, dass es mittlerweile für Grauburgunder hier eigentlich fast schon zu warm und nass ist. Also es spielen ja auch solche Dinge eine Rolle. Passt die Rebsorte überhaupt noch richtig hier rein? Und da machen wir die, da haben wir die Erfahrung einfach gemacht, dass das Weißburgunder einfach noch mal länger auch stabil ist und halt dann auch noch ein bisschen mehr Säure hat und das ist schon ein Unterschied. Ja.
Wenn man heute Weißburgunder und oder Grauburgunder pflanzt, gibt es da auch, was die Qualität des Pflanzmaterials anbelangt, vielleicht da auch schon Unterschiede?
Ja, also da gibt es ja auch viel Forschung, die betrieben wird und da ist man ja auch inzwischen weg von nur Masse, Massenträger und das ganze Thema auch, wie lockerbeerig ist die Traube und so weiter, das wird ja jetzt schon auch dann einfach viel früher beachtet. Also kann man schon auch sehr, sehr viel erreichen, wenn man dann einfach spezielle Klone auch auswählt. Ja.
Also auch beim Grauburgunder?
Auch beim Grauburgunder, ja.
Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein Gespräch gehabt mit dem alten Keller. Mhm. Also den Papa vom Vater vom Fritz.
Mhm. Der sagte mir dann immer, ja, die Ruhländer, die so hier, wir hatten so dicke Bären hingen da dran. Mhm. Und die Bärenschale war so dünn, das war alles wie Wasser. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, da hat er mir erzählt, es gab ein Reichsnotstandsgesetz. Und in diesem Reichsnotstandsgesetz wurden die Bauern angehalten, auch die Weinbauer, möglichst viel zu produzieren. Und da hat man quasi die Klone weiterveredelt, die dicksten Trauben und die meiste Menge ergeben haben. Und das hat einfach noch in den Jahren, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, noch ein paar Jahrzehnte, hat das auch die Kaiserstühler Weinberge dominiert. Und er ist dann mit einigen anderen so auf die Suche gegangen, wieder nach kleinen Ruhländer- oder Grauburgunder-Klonen. Und hat davon erzählt, wie mühsam das ist, da wieder sozusagen das Rad neu zu erfinden.
Ja, total. Also das ist ja auch echt ein Riesendilemma, wenn man jetzt auch als Winzer einfach auch weiß, hey, ich werde hier vielleicht sogar nach Kilo und Öxle bezahlt und da muss was dranhängen, sonst kann ich meine Familie nicht ernähren. Und auf der anderen Seite ist für alle Experten klar, hey, je weniger Trauben an einem Stock hängen, desto höher ist das Potenzial für Qualität. Da muss man schon einfach viel auch Intelligenz reinstecken in die ganze Frage, wie ist das Auszahlungssystem, wie muss ich einfach arbeiten im Weinberg, damit man einfach Top-Qualitäten hat, wie kriege ich die verkauft, um letztlich dann auch wieder genug Erlöse zu haben, um die in die Reben zu investieren. Also das ist die entscheidende Frage. Ja.
Sind denn die, wenn du die mal nebeneinander liegen hättest, die Grauburgunderbeeren und die Weißburgunderbeeren, unterscheiden die sich auch in der Schale? Also optisch ja sowieso, ne? Aber auch von der Qualität der Schale?
Also ich würde schon sagen, dass die Weißburgunderbeeren auch ein bisschen robuster sind als die Grauburgunder und halt nicht so schnell aufplatzen. Einfach auch diese Frische und Säure und letztlich halt auch einfach die Sensorik. Also wenn man diese reife, gelbfleischigen, reife Melone und so dieses, was der Grauburgunder mit sich bringt. Wenn man das mag, dann ist es natürlich ist top, gut, ne? Ja. Aber es ist halt nicht so meins. Ich bin dann eher halt bei Zitrus und Leichtigkeit.
Und würden sich eigentlich beide eignen für einen maischevergorenen Wein?
Ja. Also wir haben beim Grauburgunder, Pfirsich machen wir sehr lange Standzeiten auch und entsprechend hat man dann fast schon so ein bisschen Roséton auch, also diese Pigmente in den Schalen, die gehen dann ja wirklich auch über. Maischegärung setzt halt voraus super Gesundheit und deswegen machen wir unseren Orange auch mit Weißburgunder, weil wir da halt einfach auch wiederum das Thema gesündere, wir können konstanter einfach gesündere Beeren verwenden. Wir wollen auch gar nicht so viel Primäraromatik letztlich im Orangewein haben, weil darauf kommt es ja dann eh nicht so wirklich an. Und es eignen sich schon beide, aber wir haben uns dann auch für den Weißburgunder entschieden.
Du meinst auch, Orange ist letztlich eher ein Erlebnis am Gaumen?
Ja, auch schon auch in der Nase, aber die ganzen Themen, was für eine Rebsorte ist es, also die ganze Primäraromatik, die tritt halt vollkommen in den Hintergrund, sondern es kommen halt dann einfach wirklich auch andere Aromen zum Tragen. Ne? Dann starten wir doch mit dem Weißburgunder Orange, das ist jetzt der 19er. Und das Interessante ist, ich probiere die gerne so in der Reihenfolge, weil das sind jetzt wirklich genau die gleichen Trauben aus dem gleichen Weinberg, also auch wirklich hier aus der Sonnenhole.
Ein Jahr älter.
Und jetzt aber halt 6 Monate auf der Maische, vergoren, im Stahltank, also in so einem Immervoll-Tank, dann abgepresst und dann auch nochmal ins Barrique gelegt. Komplett schwefelfrei und dann unfiltriert gefüllt.
Im Barrique dann aber nicht mehr bei der Hefe, ne? Oder hast du sie mit der Hefe rübergenommen?
Die Hefe ist dann auch noch dabei. Und was interessant ist, diese Farbe, das Orange, das kommt tatsächlich eher durch die Oxidation dann. Also wenn wir den pressen, dann ist er eigentlich noch ziemlich hell.
Okay, also nicht von der Schale?
Nee. Also man hat dann klar trüb und so, aber es ist eigentlich eher ein helles Grün noch. Und dann aber innerhalb von wirklich wenigen Tagen kriegt er dann quasi durch die Oxidation diese orangene Farbe.
Ja, das ist hier natürlich ein sehr schönes Orange. Ne?
Diese. Genau.
Ist fast noch mehr gelb-orange.
Und hier schließt sich auch der Kreis wieder zum Weißburgunder. Orange, Orangenschale, Zitrusfrüchte. Deswegen haben wir gesagt, okay, da passt einfach der Weißburgunder.
Also wenn ich den am Gaumen habe, dann frage ich mich, wieso macht man nicht nur solche Weine?
Die einfache Antwort wäre halt, es ist brutal aufwendig und riskant. Es klappt nicht immer. Und man muss halt brutal gründlich und sauber arbeiten, sonst klappt es nicht.
Also insofern bei so viel Risiko dann eher nur eine Nische?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, es ist für uns wirklich so ein Experiment. Der Anstoß kam eigentlich auch von Paulin Köpfer, von unserem Betriebsleiter, der viel in Georgien auch rumgereist ist und dann halt auch irgendwann mal zurückkam und sagte, hey, das wäre doch cool, so ein bisschen back to the roots, einfach mal alles vergessen, was man gelernt hat. Nichts rein, nichts raus. Und da haben wir es probiert, 2017. Und das Ziel war aber auch immer, es soll nicht zu freaky werden. Also wir wollen schon auch den normalen Weintrinker abholen. Und wir haben dann einfach sehr viel Spaß dran gefunden und auch unsere Kunden. Also auch bei Prämierungen, der schneidet eigentlich immer ein, zwei Punkte besser ab
als
der, erstaunlicherweise.
Wäre bei mir auch so.
Ja,
definitiv. Okay. Das ist der total viel spannendere Wein, also der ist mit aller Achtung, den ich da, ich habe ja vorhin meine Meinung gesagt, aber nein, das ist für mich eine Nummer nochmal mehr. Das ist einfach spannender, Mundgefühl ist spannender, die Nase ist super interessant. Das ist ein anderes Trinkerlebnis, finde ich, also für mich ganz persönlich.
Ja, und es ist überhaupt nicht das Ziel, dass wir jetzt unsere gesamte Produktion nur noch auf Naturwein und Orange umlegen, aber ich finde, es ist so plausibel zu sagen, hey, Orange ist einfach die vierte Gattung, die bisher noch gefehlt hat. Also wir haben Weißwein, wir haben Rotwein, wir haben Rosé, was letztlich ein Rotwein ist, der gemacht wie ein Weißwein wurde. Und der Orange ist halt dann quasi der Weißwein, der wie ein Rotwein gemacht wird. Also es ist total plausibel und hat seine Daseinsberechtigung in der Nische.
Die haben beide 13%. Ne? Ja. Der wirkt frischer. Mhm. Das ist eindeutig. Der wirkt frischer. Der hat durch die Gerbstoffe einen ganz anderen Grip, eine andere Frische. Den würde ich, wenn ich jetzt, dann würde ich immer vorziehen.
Würdest du ihn blind als Orange erkennen?
Nee, der ist viel zu clean. Mit verbundenen Augen wüsste ich nicht genau, was ich sagen würde.
Also wir haben es schon gemacht und meistens kommt Pinot Rot raus.
Ja.
Also wir haben extra jetzt auch nicht gekühlt.
Nee,
also
in der Richtung würde ich auch schätzen. Ja. Blind, wenn ich es blind hätte. Ein schöner, leichter Spätburgunder könnte da rauskommen. Und also mir gefällt es super. Es ist tatsächlich nicht der immer mal wieder auch bekannte Freakstoff, so in diesem Sinne, sondern er ist ja einfach da total sauber gearbeitet. Da ist keine Flüchtige, es ist nichts irgendwo, wo man anfangen könnte, drüber zu stolpern. Mir gefällt das Zeug sehr gut. Mhm.
Freut mich. Ja, also ich habe auch gebraucht, um mich da reinzutrinken, aber ich finde wirklich, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt und einfach sagt, hey, lass uns mal die Grenzen des guten Geschmacks einfach austesten, dann kommen coole, komplexe Sachen bei raus und hier hat man wirklich einfach Komplexität Es ist kein Wein für jeden Tag, aber man kann ihn halt super spannend auch zu bestimmten Speisen einfach einsetzen und dann ist es ein tolles Genusserlebnis.
Weil es gibt ja Kollegen von dir, die machen nur so, ne?
Ja, ich finde es auch brutal cool. Also dieser Mut zur Individualität und weg von dem Mainstream-Getränk, was immer gleich schmeckt. Also ich habe da einen Heidenrespekt davor, wenn es dann irgendwelche Hipster-Werber sind oder so, die einem einen fehlerhaften Wein hinstellen und sagen, es ist doch toll, dann bin ich auch raus, aber ich finde es schon eine tolle Bewegung und einfach ein bisschen mutig sein und ausprobieren, das finde ich toll.
Ja, absolut.
das ist tatsächlich auch das Spannende der letzten 10 Jahre, dass diese Dinge einfach möglich geworden sind und dass es auch der Verbraucher sozusagen diese Dinge mitgeht, ne? Einige zumindest, sagen. Fabian, jetzt sitzen wir hier schon fast 1,5 Stunden. Ich habe gerade den Eindruck, das Wetter könnte nochmal umschlagen. Es wird so richtig windig. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen haben das auch gemerkt. Wir werden das sicherlich hier irgendwo nicht ganz verbergen können. Also jedenfalls sitzen wir immer noch hier draußen bei dir in den Weinbergen und hatten eigentlich eine schöne Zeit, wenn ich jetzt zurückblicke, gemeinsam. Der Spätburgunder war tatsächlich Kork, also über den gibt es heute nichts weiter zu berichten, als die Hoffnung, dass er beim... Ja, das holen wir nach. Nämlich die Hoffnung, dass er beim nächsten Mal dann tatsächlich uns Freude bereitet und über die eine oder andere Träne, die wir jetzt so ein bisschen haben weggedrückt, hinweghilft. Fabian, hast du noch einen Wunsch? Hast du noch etwas, was du den Hörern gerne mit auf den Weg gibst? Geben möchtest?
Ich wünsche mir, dass alle Hörer in die Johanniterstraße 61 nach Heidersheim kommen und bei uns Wein kaufen. Was habe ich für Wünsche? Wir haben jetzt hier gerade mit so ein bisschen Wetterwechsel zu kämpfen. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es tatsächlich einfach ein bisschen Kontinuität, was das Wetter angeht. Weniger so schlimme Ängste mit Spätfrost und Starkregen und Klimawandelgedöns. Also wenn da einfach irgendwie ein bisschen Kontinuität einkehren würde, dann könnten wir einfach viel besser schlafen.
Früher war alles besser,
so ist das Wetter. Genau, nee, aber ansonsten brauche ich gar nicht so viel rumwünschen, sondern bin eigentlich ganz happy in der Realität.
Dann sage ich dir ganz herzlichen Dank. Schön, dass du hier bei Genuss im Bus dabei warst und alles Gute dir und deiner Familie.
Vielen Dank, Wolfgang.
Tschüss.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Fabian vom Heidersheimer Traditionsweingut Zähringer. Er hat uns, glaube ich, einen super guten, vor allem ungemein authentischen Einblick in seine Biografie, sein Leben als Weingutschef und die Zusammenarbeit mit den Winzern in der Erzeugergemeinschaft gegeben. Authentisch und unschwer zu überhören war natürlich auch die Weinbergsumgebung. Sorry nochmal für die Geräuschkulisse, die hin und wieder tatsächlich auch die Audioqualität dieser Episode beeinträchtigt hat. Schön war's trotzdem bei und mit Fabian und ich kann an dieser Stelle nur empfehlen, bei Gelegenheit den Weg nach Heidersheim anzutreten und mit Fabian ein Gläschen in der Sonnenhohle zu genießen. Das ist definitiv einen Umweg wert. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann bin ich in Kurfranken unterwegs, treffe aber erstmals nicht eine Winzerin oder einen Winzer, sondern den CEO eines traditionsreichen Spirituosenherstellers. Es ist Andreas Rock von der Brennerei Ziegler in Freudenberg. Mit Andreas will ich unter anderem über den Relaunch der Marke Ziegler diskutieren und erörtern, weshalb heute Klimaneutralität und Nachhaltigkeitsstrategien unverzichtbar sind. Zugleich möchte ich aber auch einen kritischen Blick werfen auf die Chancen und Risiken eines Edelbrandes in Zeiten geringeren Alkoholkonsums und anhaltender Gastrokrisen. Ich freue mich, wenn du dann in 14 Tagen wieder einschaltest und dabei bist, wenn Andreas Rock am Mikrofon von Genuss im Bus Platz nimmt. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.